Ihr lieben Geschwister, wir wollen miteinander einen Text aus dem Matthäus-Evangelium aufschlagen, und zwar aus dem 27. Kapitel möchte ich uns einige Verse lesen, und wir werden dort direkt an das Kreuz geführt. Matthäus 27, ab Vers 45 lese ich uns vor, und dann bete ich mit uns, und dann können wir das Fenster wieder schließen. Matthäus 27, ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das war von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Bis hierhin lese ich uns den Text vor, und ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. O Herr, wie oft haben wir schon diese Verse in deinem Wort gelesen. Und gerade deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns ganz neu hilfst, darauf zu sehen und den Reichtum auch zu erkennen und ihn mitzunehmen, mitzugehen, wenn du uns auch heute Morgen anleiten möchtest. Lass unsere Herzen bereit sein, wirke an unseren Herzen. Erbarme du dich über uns in unserer ganzen Schwachheit und steh uns bei und führe und leite uns durch deinen Geist. Ja, unser himmlischer Vater, dies wollen wir bitte im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Wir können hier vorne das Fenster auch wieder schließen. Wenn es euch dann hinten mal zu kalt wird, könnt ihr es durchaus auch wieder schließen. Ich möchte mit uns gemeinsam noch einmal diesen 51. Vers lesen. Ihr dürft ihn gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibel vor euch aufgeschlagen habt. Ansonsten hört ihr einfach zu. Der Herr Jesus hat das Werk am Kreuz vollbracht. So wird es uns beschrieben. Er schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Er starb. Er hat sein Leben selbst gegeben. Niemand hat es von ihm genommen. Er hat es gegeben. Und jetzt steht Vers 51. Und siehe, also Gott möchte, dass wir darauf schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber heute Morgen machen wir es. Also, und siehe, der Vorhang, darum geht es, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Das ist unser Text heute Morgen. Und ich glaube, dass kein einziges Wort in der Bibel, was wir auch finden, umsonst ist oder nutzlos ist. Und diese Beschreibungen, die wir haben nach dem Tod des Herrn Jesus Christus, die sind überaus wertvoll. Und wir wollen sie uns heute Morgen betrachten. Wir betrachten uns den zerrissenen Vorhang. Ich lese es noch einmal vor. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten. Jetzt müssen wir uns erst mal diese Frage stellen: welcher Vorhang ist zerrissen? Also wir haben hier auch Vorhänge, Gardinen und Wir kennen das in unseren Häusern, das ist uns nichts Unbekanntes, also Vorhänge. Aber um das genau zu begreifen, um was für ein Vorhang es sich hier handelte, müssen wir etwas tun, was der Israelit der damaligen Zeit nicht tun musste. Für ihn war es etwas, was er wusste und kannte, weil er das Alte Testament, also der den Herrn liebte, las. Das war seine Bibel. Das Alte Testament war seine Bibel. Es war Gottes Wort und es ist immer noch Gottes Wort. Und da hat er von dem Vorhang gelesen. Ich lese es uns jetzt heute Morgen einfach nochmal vor, damit wir es auch nochmal hören können. Die Beschreibung dieses Vorhanges. Und die wird uns gegeben im 2. Mosebuch, Kapitel 26. Und es ist ein Vorhang, der hing in der Stiftshütte. Er hing dann später auch im Tempel Salomos und schied das Heiligste von dem Allerheiligste. In der Stiftshütte gab es zwei Räume. Im vorderen Raum befand sich der Schaubrottisch und der Leuchter und der Räucheraltar. Und im hinteren Raum im Allerheiligste befand sich die Bundeslade. Und zwischen dem Heiligen und Allerheiligste gab es einen Vorhang. Also 2. Mose 26, Vers 31. Und du sollst auch einen Vorhang anfertigen. Lasst uns immer daran denken, bevor ich jetzt weiterlese, möchte ich das kurz sagen, dass diese Schilderungen der Stiftshütte im Grunde für den Israelit damals so wie Bilderprophetie war, wo alle auch auf das Werk des kommenden Erlösers hingewiesen haben. Und so haben sie es auch verstehen dürfen mit der Hilfe Gottes. Wir haben also hier etwas vor uns, was der Israelit der damaligen Zeit durchaus auch mit Gottes Hilfe verstehen konnte als etwas, was der Erlöser tun würde. Er, der kommen sollte. Du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirnten Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken und hänge ihn an vier Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und vier silberne Füße haben und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Also es handelt sich um den Vorhang, der damals noch im Herodianischen Tempel hing zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten. Jetzt wollen wir mal ganz kurz ins Alte Testament hineinschauen und einen Israelit aufsuchen, der vor der Stiftshütte steht und der nun auf diese Stiftshütte blickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so ein Modell angesehen habt von einer Stiftshütte. Wenn nicht, dann macht es mal. Das ist ganz interessant, das mal mit eigenen Augen dann auch anzusehen, weil Gott sich ganz viel Mühe gegeben hat, dem Volk Israel diese Stiftshütte auch zu erklären und sie ganz genau zu beschreiben. 2. Mose 25 bis fast zum Ende vom 2. Mosebuch über 10 Kapitel geht es nur um diese Stiftshütte. Das ist etwas, was also für uns eine große Bedeutung hat. Und die Wahrheiten, die hinter dieser Stiftshütte stehen, die haben eine ganz gewaltige Bedeutung. Eine Wahrheit, damit fange ich jetzt an, die der Israelit, wenn er im Alten Testament vor der Stiftshütte stand, ganz gut verstehen konnte, das war: Ich kann nicht einfach hineinmarschieren. Ich kann nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten. Also für uns ist es heute etwas, was wir von unserem modernen Denken her eigentlich gar nicht wahrnehmen wollen. Denn es ist ja so, dass das Verständnis von dem lebendigen Gott heute eines ist, man kann ihn immer aufsuchen. Und man muss sich eigentlich auch gar keine Gedanken darüber machen, wie man ihn aufsucht. Denn er ist ja da und ich kann jederzeit in seine Gegenwart treten. Und wer das Alte Testament aufmerksam liest, und der Israelit, der nun eben auch das Alte Testament kannte, der wusste genau, ich kann nicht einfach in die Gegenwart des lebendigen, heiligen, dreieinigen Gottes treten. Ich kann es nicht. Ich muss zuallererst einmal ein Opfer auch haben, was ich bringe und was ich opfere. Ich muss einen Priester haben, der dieses Opfer bringt für mich und auf der Brandopferaltar legt. Ich muss also auch jemand haben, der dann mit dem Blut des Vergossenen, also des vergossene Blutes des also Opfers, hineingeht in das Allerheiligste. Und das kann nur der Hohepriester, und er kann es nur ein einziges Mal im Jahr. Nur ein einziges Mal im Jahr konnte der Hohepriester in das Allerheiligste hineintreten. Nur ein einziges Mal durfte er es tun. So war es vor Gott, von Gott aus vorgesehen. Und das hat dem Israelit ganz klar gemacht und ganz klar gezeigt, ich kann nicht einfach so in die Gegenwart Gottes marschieren. Es ist nicht so einfach und so leicht, sondern ich brauche hier einen hohen Priester. Ich brauche einen Mittler. Ich brauche ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer, was für mich und meine Schuld und meine Sünde gebracht wird. Und dann vermag ich hinzuzutreten. Das ist etwas, was also der Israelit, der nun auch das Alte Testament gelesen hat, sofort verstanden hat, was hier auch als Scheidewand in unserer Bibelübersetzung aufgeschrieben ist, das macht es ganz klar: durch den Sündefall ist eben eine Scheidewand errichtet worden. Das war der Grund, warum Gott dann auch den Mensch nicht mehr im Paradies wohnen lassen wollte und konnte. Denn wenn er dann dort weiter geblieben wäre und von dem Baum der Erkenntnis von dem Baum des Lebens gegessen hätte, dann wäre er für immer am Leben geblieben. Und es wäre also ganz schrecklich gewesen, als Sünder fortwährend ohne Erlösung zu leben. Der Israelit der damaligen Zeit hat es ganz gut verstanden, welcher Vorhang zerrissen ist. Aber wer hat den Vorhang zerrissen? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt Begriffe, welcher Vorhang zerrissen wurde. Aber wer hat den Vorhang zerrissen? Nun, es ist derselbe, der im Paradies, als nun Adam und Eva gesündigt hatte, etwas getan hat, um ihnen Hoffnung zu geben. Könnt ihr euch einen Augenblick mit mir in diese Situation hineinbegeben? Diese schreckliche Situation, die auch bei Adam und Eva eingetreten war, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatte. Sie sind gestorben. In ihrem Herzen ist die Verbindung zu dem lebendigen Gott gestorben. Später sind sie körperlich gestorben. Aber sofort war diese Verbindung weg und sie versteckte sich vor Gott. Dem sie vorher begegnet sind und den sie eigentlich in ihre Arme geschlossen haben, geliebt haben, dem sind sie nun davongelaufen. Und Gott ist es gewesen, der nun dort im Paradies selbst ihnen ganz neu Hoffnung gegeben hat. Ich will Feindschaft setzen, 1. Mose 3, Vers 15, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Er, der hier angesprochen ist, ist der Nachkomme von der Eva. Es ist der Erlöser, der Herr Jesus Christus. Gott ist es, der nun dort im Paradies, also Adam und Eva, zeigt, ich will etwas tun. Damit eure schwierige Situation, in der ihr jetzt auch euch befindet, unter der ihr leidet, Besserung, Hilfe und Erlösung bekommen kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie Adam und Eva auch im Paradies sich fühlten? Nun darf ich es mal ganz einfach so ausdrücken, es ist die Situation, in der der Mensch sich heute befindet, wenn er geboren wird und aufwächst und im Grunde dann durch sein Leben hindurchgeht. Gott ist für ihn keine Realität. Es ist vielleicht ein Name, ein Wort. Es ist auch irgendwo also etwas, was er schon mal gehört hat. Aber persönlich ist es nicht nur so, dass er nichts damit anfangen kann, sondern es ist auch so, dass er davonrennt, Gott davonrennt. Und jetzt muss Gott eingreifen. Gott muss den Vorhang zerreißen. Gott muss nun einen Weg schaffen, dass Erlösung und Errettung gewirkt wird. Und das ist was, was hier auch in unserem Text geschehen ist. Der Vorhang ist zerrissen. Das Opfer war vollbracht worden. Der Herr Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und nun ist der Zugang ins Allerheiligste offen für jeden, der durch den Herrn Jesus Christus Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben möchte. Aber es ist ganz klar, nur er ganz allein kann diesen Vorhang zerreißen. Er ist von oben nach unten zerrissen worden. Es war also nicht irgendwo ein hoher Priester dort im herodianischen Tempel oder ein anderer Levit, der gesagt hat, also jetzt lassen wir da mal ein bisschen frische Luft rein, wir machen diesen Vorhang auf. Nein, das war nicht der Fall. Es ist der lebendige Gott gewesen, der diesen Vorhang zerrissen hat. Und das ist, was wir hier lernen können. Nur Gott kann den Vorhang zerreißen. Wir stehen, wenn wir für uns persönlich da auch damit zu tun haben, immer vor diesem Vorhang. Wir finden keinen Zugang. Wir von uns aus sind nicht in der Lage, diesen Zugang zu finden und zu gehen. Jetzt will ich euch zwei Verse lesen, auch aus dem Alten Testament, die der Israelit damals kannte und die etwas aufzeigen, was wir heute ganz neu auch hören wollen. Im Hosea 13, Vers 4, da steht also etwas beschrieben, Hosea 13, Vers 4, da heißt es in folgender Weise: Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir selbst kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Es gibt keinen Retter als mich allein. Dieser zerrissene Vorhang im Allerheiligste, der das getrennt hat zum Heiligen hin, der spricht davon, nur ein einziger ist in der Lage, diesen Vorhang, diese Scheidung hinwegzunehmen. Es gibt keinen anderen Retter. Und das ist nun, was wir verstehen müssen, was Gott auch ein Anliegen war, was er wissen lassen wollte, was er verständlich machen wollte, dass es die Menschen richtig aufnehmen konnte. Und siehe, heißt es in unserem Text, das ist was Gott heute Morgen, der himmlische Vater, uns zuruft, wenn wir unseren Text uns betrachten. Und siehe, schaust du darauf? Das ist, was der Herr eigentlich möchte. Er möchte, dass du darauf blickst. Ich habe den Vorhang zerrissen. Und nun darfst du hinzutreten. Aber du musst wissen, wie du hinzutreten kannst. Es heißt einmal im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 17 und 18 in folgender Weise. Epheser 2, die Verse 17 und 18. Also der Herr möchte, dass wir auf diesen Vorhang schauen. Er hat ihn geöffnet, er hat ihn zerrissen. Nun ist der Zugang wirklich auch da und wir können hinzutreten. Aber wie können wir hinzutreten? Es heißt im Epheser 2, die Verse 17 und 18, und er kam, Gott selber, der Sohn, der Herr Jesus Christus, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, Juden wie Heiden, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Der Vater, der himmlische Vater, der möchte heute Morgen, dass wir darauf schauen. Schau, ich habe den Vorhang, die Trennung, ich habe sie zerrissen. Und nun darfst du kommen. Komm durch meinen Sohn zu mir. Ich habe ihn gesandt als das Opfer, was deine Sünde hinwegnehmen kann. Und durch ihn kannst du Friede haben und durch ihn kannst du nun hinzutreten und darfst Gemeinschaft mit mir haben. Das ist eigentlich eine Botschaft, die wir in der eine oder andere Form sicherlich ganz oft auch schon in unserem Leben gehört haben. Und doch ist es möglich und denkbar, dass wir persönlich immer noch vor dem Vorhang stehe, gar noch nicht hinzugetreten sind in das Allerheiligste, noch gar nicht durch den Herrn Jesus Christus Friede in unserem Herzen habe, Vergebung unserer Schuld und wirklich auch in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebe. Und das ist was, was dem Herrn heute ein ganz großes Anliegen ist, dass er möchte, schau darauf, schau, was ich tue, nicht was du vielleicht jetzt auch von deiner Seite aus tust oder machst oder denkst, sondern schau darauf, was ich tue. Ich habe diesen Vorhang zerrissen und ich habe ihn zerrissen, nachdem mein eigener Sohn, der Mensch geworden ist, das Opfer vollbracht hat und die Sühnung gewirkt hat. Nun darfst du kommen, nun darfst du hinzutreten. Er ist es, der uns einlädt. Er ist es, der uns ruft. Und jetzt müssen wir, also nachdem wir gesehen haben, dass er den Vorhang zerrissen hat, auch überlegen, warum hat er ihn zerrissen? Also wir haben gesagt, der Vorhang ist der Vorhang, der im Allerheiligste hing und das Allerheiligste vom Heiligen trennt. Wir haben gesagt, dass Gott, der Vater, ihn zerrissen hat. Aber warum hat er ihn zerrissen? Was will Gott? Will Gott, dass du in deiner Sünde stirbst und verloren gehst? Ist es Gottes Absicht, dich auch also verloren gehen zu lassen? Oder sagt es nicht der Hesekiel in seiner Botschaft im 33. Kapitel? Im Buche Hesekiel können wir das also lesen. Hesekiel 33, Vers 11, da heißt es in folgender Weise, Hesekiel 33, Vers 11. So spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Der mit Gott gar nichts anfangen kann, der los ist von Gott, der auch gar nicht vertrauen kann, der auch gar nicht Vergebung hat, der gar nicht Friede hat, der noch in diesem Zustand lebt, so wie er ist. Und Gott sagt nun, du, ich möchte nicht, dass du als Sünder, als Verlorener stirbst. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Warum hat der Herr diesen Vorhang zerrissen? Er hat ihn zerrissen, um darauf aufmerksam zu machen, schau, hier ist Leben. Schau, du darfst kommen. Schau auf den Herrn Jesus Christus und glaube und vertraue ihm und komm. Das ist die Botschaft des zerrissenen Vorhangs. Der Herr Jesus hat einmal im Neuen Testament, im Johannesevangelium, es in folgende Worte geschildert. Auch diese möchte ich uns gerne vorlesen und ihr dürft gerne mit zuhören. Johannes 10, die Verse 10 und 11, da 9 und 10, da heißt es in folgender Weise, sagt der Herr Jesus, ich bin die Tür. Und die Tür ist die Tür, die nun jedes Schafgatter hat, wo nun auch das Schaf zur Weide kommt. Sie steht aber nicht allein nur für die Weide, sondern sie steht im Grunde genommen, wenn man es im ganz Großen betrachtet, für eben genau dieses Thema, dass jemand, der vorher gar nichts mit Gott anfangen konnte und Gott los war, losgelöst war von Gott, nun durch diese Tür geht und auf einmal Weide findet, Leben findet, wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott findet. Ich bin die Tür. So steht der Herr Jesus Christus heute Morgen vor dir. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, und das ist sein Anliegen, dass du durch ihn hineingehst, auf diese Weide, oder wenn wir jetzt unser Bild des Vorhangs vor uns haben, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich möchte, dass du hineingehst, du kannst hineingehen, ich bin die Tür, du darfst kommen, die Tür ist geöffnet. Du darfst kommen und darfst hinzutreten und hineingehen und errettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist es, was also wir heute Morgen für uns persönlich wissen dürfen. Man darf kommen, die Tür ist geöffnet. Niemand, der hier sitzt, muss also sagen, ich bin nicht eingeladen. Alle, die heute Morgen hier sind, die dürfen auch kommen. Sie dürfen durch diese Tür eintreten und sie dürfen Rettung erfahren durch den Herrn Jesus Christus. Und sie dürfen ein- und ausgehen und Weide finden. In Kapitel 10, Vers 10, der nächste Vers, sagt dann der Herr Jesus etwas, wo sicherlich auch damals ganz wichtig war für die Menschen zu hören, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Passt eigentlich gar nicht so, gell? Hinein in dieses schöne Bild der Schafherde und des Schafgatters, des Hirten und der Weide. Aber damit sagt der Herr Jesus, in der Welt, in der du lebst, gibt es jemanden, der dich daran hindern möchte, diese Tür zu durchschreiten. Es gibt jemanden, der absolut etwas dagegen hat, dass du durch diese Tür hineingehst. Und er wird alles versuchen, was er kann, um dich zu töten. Er wird alles versuchen, was er kann, um dich zu verderben, um dein Leben zu stehlen. Er wird sagen, glaub nicht an Gott, vertrau nicht der Bibel, komm nicht zu dem Herrn Jesus Christus, sondern leb dein Leben, tu, was du möchtest. Na, das ist ja die Leier, die da Widersacher gerne auch spielt und wo er gerne auch versucht, uns einzulullen. Seine Lieder, die er uns dann auch vorsingt. Nun, das müssen die Menschen damals auch wissen. Der Herr Jesus hat es ihnen gesagt. Und dann kommt dieser Gegensatz, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist was ganz anderes. Der zerrissene Vorhang, der ist die große Einladung des himmlischen Vaters, dass nun die Menschen zum Sohn kommen dürfen. Vorher im Alten Testament war es nur ganz wenige überhaupt bekannt. Das Evangelium war schon da, aber es war nur ganz wenige bekannt und es war noch nicht so klar und so deutlich. Nun geht der Ruf hinaus in die Welt und heute Morgen hören wir ihn. Und wir dürfen nun sagen, ich kann kommen, ich kann beim Herrn Jesus Leben haben und ein Leben, welches sich lohnt, ein überfließendes Leben. Das ist hier ein Wort, was eigentlich so ganz bildlich gesprochen etwas zeigt, was eigentlich überfließt. Also wie wenn ich ein Glas einschenke und ich mache es so voll, dass es überfließt. Man kann gar nicht mehr hineinbekommen. Durch den Herrn Jesus hat man Leben im Überfluss. Das ist aber jetzt nicht zu verstehen in dem Sinn, dass man also materiell reich ist unter Umständen, dass man also gar nicht mehr Probleme hat, dass man gar nicht mehr stirbt, gar nicht mehr krank wird, dass das alles immer auch gelingt. Nein, es ist zu verstehen in dem Sinn, dass man zurückgeführt wird in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dass diese Scheidewand zerrissen ist und auf einmal ich in den Arme Jesu mich auch weiß, der mich nun behütet, so wie ein Hirte seine Schafe auch hütet. Darum geht es, dass ich nun Friede habe mit dem ich mich vorher die ganze Zeit gestritten habe, den ich hasste, den ich gar nicht lieben konnte, dem ich gar nicht vertrauen konnte. Aber nun durch Jesus Christus vermag ich es zu tun. Das ist das Schöne, dass Jesus all das uns geben kann, was wir selber nicht haben. Wir haben keinen Zugang, wir haben kein Vertrauen von uns aus natürlicherweise. Wir haben keine Liebe zu Gott von uns aus. Aber der Herr Jesus Christus kann uns das alles geben. Wir müssen nur zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ach, hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen mit mir. Nun, das ist, was auch der Hebräerbrief nun sagt und schreibt für alle, die den Herrn Jesus schon kennen. Im Kapitel 10 darf ich euch das auch vorlesen. Da haben wir dieses Bild des Vorhangs nämlich auch genau direkt vor uns. Und es gilt nun ganz besonders denen, die schon auch den Herrn Jesus kennen. Es wird extra gesagt von dem Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 10, dass er hier spricht mit den Kinder Gottes. Hebräer 10, 19 und folgende, da wir nun ihr Brüder, also hier geht es um Kinder Gottes, die er anspricht, da wir nun ihr Brüder Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, das ist genau dieses Bild, was wir auch eben nun die ganze Zeit bewegen, der Vorhang ist zerrissen und jetzt dürfen wir hinzutreten in das Heiligtum. Durch das Blut des Herrn Jesus Christus ist dieser Zugang nun möglich. Also da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, da haben wir den Vorhang, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, durch ihn, er ist der, der uns den Zugang bereitet. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten. Hier möchte ich aufhören zu lesen. So lasst uns hinzutreten. Ach, das ist was, also ganz, ganz Allgemeines, was hier ausgedrückt wird. Aber es muss wohl etwas sein, was den Christen, die damals diesen Brief bekommen haben, gar nicht mehr so selbstverständlich war, wo sie gar nicht mehr in der Weise so auch vielleicht praktiziert haben, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, wie sie es ganz am Anfang auch getan haben. Im Hebräerbrief, ihr kennt die Stelle, wo der Schreiber sagt, also ihr habt früher den Raub eurer Güter mit Freude ertragen. Und damit weist er auf etwas hin, dass sie früher so erfüllt waren von der Freude des Herrn Jesus Christus und der Gemeinschaft mit ihm, dass das alles, was auch schwer in ihrem Leben war, für sie eigentlich gar nicht so schwer war. Und daran muss ich schon auch was geändert haben in den vergangenen Jahren, seitdem nun etwa dies geschehen war. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes kommt immer wieder darauf zurück und sagt, also passt auf, dass ihr was der Herr euch geschenkt hat, auch bewahrt und bis zum Ende diese Zuversicht auch standhaft festhaltet, dieses Vertrauen, diesen Glaube und diese Gemeinschaft pflegt. Kennt ihr das nicht auch? Also jeder, der eine längere Zeit schon mit dem Herrn Jesus Christus lebt und ihm folgt, der kann aus seiner eigenen Geschichte sagen, also ich kenne Tage, da habe ich Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus gehabt, als würde er neben mir auf dem Stuhl sitzen. Und ich habe ihn also umarmt und ich habe gespürt, wie er mich auch umarmt und mich liebt. Und seine Worte haben mein Herz so bewegt, dass ich also auch im Innersten davon getroffen war und dass ich eigentlich wie den Himmel auf Erde so den Eindruck hatte, dass ich mich mitten im Paradies befinde. Wir kennen das. Also wenn man als Kind Gottes nun auch den Herrn Jesus Christus durch seine Gnade hat kennenlernen dürfen, dann ist das was, was man auch erfahren hat. Aber wir kennen ja auch diese Tage, wo manchmal es fast so scheint, als wäre der Vorhang gar nicht zerrissen. Also wir kennen diese Tage, wo ganz viele Wolken auch da sind am Himmel. Ne? Gestern habe ich noch nachmittags einen Besuch gemacht bei jemand und es war gestern eine richtige Suppe von Dunst und Nebel, wenn man da hinausgefahren ist und der ganze Himmel war verhangen, die Wolken waren da. Es war also richtig düster. Manchmal ist das in unserem eigenen Herzen, in unserem Leben auch so. Und dann ist Gott ganz, 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 ganz weit weg. Und wir empfinden auch diese Einsamkeit, diese eigentlich auch fast so, ja, diese, es ist fast wie eine Trennung, fast so, als würde der Herr gar nicht mehr da sein. Natürlich wissen wir in unserem Herzen, dass er da ist, von der Erkenntnis und Verständnis her. Aber es ist so, als würde das gar nicht mehr wahrnehmbar sein. Versteht ihr, was ich meine? Also die Freude des Wortes Gottes ist nicht mehr so in unserem Herzen drin. Die Freude des Gebetes, der Gemeinschaft mit ihm, des Redens mit ihm, des Schauens auf ihn, des ihm Vertrauen, das alles, das hat irgendwo so ein bisschen Schade gelitten. Also diese Erfahrungen mache wir als Kinder Gottes fortwährend. Und jetzt steht hier, also der Hebräerbriefschreiber da und sagt, schaut, ihr Geschwister, Kraft des Blutes Jesu dürft ihr kommen, Zugang haben, in dieser Gemeinschaft leben. Und damit sagt er ihnen etwas, also nicht, dass er ihnen erklärt, also schau, du musst dich noch ein bisschen mehr anstrengen, dann kannst du dieses Hindernis auch nehmen. Das sagt er ihnen nicht. Er sagt ihnen nicht, also du musst einfach noch ein bisschen wacher werden, noch ein bisschen so mehr fleißiger sein, du musst noch ein bisschen mehr also da von deiner Seite aus Bemühungen unternehmen, sondern er sagt, lebe durch das, was Jesus für dich getan hat. Vertraue ihm, dass er durch sein Opfer, was er gebracht hat, dich jederzeit nicht nur erlöse und errette kann, sondern diese Gemeinschaft auch eine werden lassen kann, die für dich gesegnet ist. Kraft dieses vergossenen Blutes. So dürfen wir es am Herrn auch hinlegen. Herr, meine Gemeinschaft mit dir ist eine unterbrochene, eine, die mir schwerfällt, eine, wo ich keine Freude habe, wie ich sie haben solle, eine, die für mich sehr mühsam ist. Ach, schenke mir doch durch dein Opfer, dass ich nun auch eben wieder ganz neue Belebung finden kann in dieser Gemeinschaft. Ich möchte diesem Opfer vertrauen. Ich möchte diesem vergossenen Blut, deinem Leben, was du hingegeben hast für mich am Kreuz, vertrauen, dass es mich in die Lage versetzt, eine bleibende, lebendige Gemeinschaft mit dir zu haben. Das ist der einzige Weg, den wir haben, um unsere Gemeinschaft auch zu erhalten. Der Gerechte lebt durch den Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Es kann sein, dass ihr in so einer Situation sagt, also ich muss vielleicht noch früher aufstehen. Ich muss vielleicht noch früher irgendwie da versuchen, mich auch ordentlich hinzusetzen. Ich muss eine andere Bibelübersetzung nehmen. Ich muss was weiß ich was irgendwas ändern. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist nicht von unserer Seite aus möglich, diese Gemeinschaft auch in dieser Lebendigkeit zu erhalten. Es ist nur durch sein vergossenes Blut möglich. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Es ist nicht nur am Anfang so gewesen, dass wir eben durch seine Gnade und durch sein Werk errettet worden sind, sondern es ist auch jeden Tag neu eine Errettung, wenn wir also in seine Gemeinschaft treten, wenn wir ihn aufsuchen, wenn wir beten, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir uns darüber nachdenken. Wir brauchen jedes Mal die Kraft des vergossenen Blutes, die Gnade seiner Erlösung. Aber sie ist immer da. Im Überfluss ist sie da. Das ist, was der Herr Jesus meint, wenn er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und das Leben im Überfluss habe. Das Leben, was aus ihm herausfließt, aus der Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen, ist eines, was eben fortwährend in der Lage ist, auch uns zu beleben, zu stärken und zu segnen. Aber wir müssen wissen, wie wir wirklich auch da glauben und wie wir darüber denken sollen. Versteht ihr? Also das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also nicht, dass ich jetzt sage, also ich muss jetzt also draußen bleiben, weil ich gar nicht würdig bin. Ich habe jetzt einen Fehler begangen, jetzt muss ich erst einmal 2 Monate aussetzen. Oder es gibt ja alles Mögliche an Ideen und Gedanken, was wir haben können. Nein, durch das vergossene Blut Jesu dürfen wir Eingang haben in das Heiligtum und dürfen diese Gemeinschaft haben als eine, wo wir hinzutreten und dieses Leben, diese Freude, die der Herr Jesus uns geben will, diesen Friede, den er uns geben will, diese Liebe, die er uns erfahren lassen möchte, dürfen wir genießen. Und ich möchte, dass wir das verstehen, dass wir das begreifen für unser Leben mit Christus. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir können fortwährend, jeden Tag, jeden Augenblick, durch dieses vergossene Blut, durch dieses Opfern, durch diesen Verdienst hinzukommen und dürfen diese Gemeinschaft haben, eine lebendige Gemeinschaft, eine gesegnete Gemeinschaft, wo wir dankbar sein können, dass er es für uns vollbracht hat, wo wir eben in diesem Friede lebe und die Freude an seinem Heilhaber. Glückselig der, dessen Sünde vergeben ist. Ne? Das ist fortwährend für uns da. Die Tür ist fortwährend offen. Nie in irgendeiner Situation unseres Lebens könnte man sagen, also leider kannst du jetzt gar keine lebendige Beziehung zum Herrn haben, weil eben die Tür geschlossen ist. Weil das Blut Jesu Christi keine Kraft mehr hat, dich zu beleben, dich zu segnen, dich zu stärken. Das ist nie der Fall. Was das Problem für uns ist, ist, dass wir eben vielleicht manchmal gar nicht daran denken, von woher unser Leben kommt. Es kommt von Christus. Es kommt von seinem vergossenen Blut. Und das ist der Anfangspunkt, wo wir immer wieder zurückkehren müssen, wenn wir unsere Bibel aufschlage, dass wir sagen, Herr Jesus, wenn du jetzt nicht dein Licht aufleuchten lässt und auf der Grundlage deines vergossenen Blutes ich auch eine lebendige Gemeinschaft haben kann mit dir und dem himmlischen Vater, dann ist es mir unmöglich. Das ist Glaube. Das ist Glaube an das Werk Jesu Christi und die Aufgabe alles eigenen Vermögens in dem Sinn, dass wir denken, ja, wir müssen uns nur genügend anstrengen, dann wird alles gut. Dass wir uns trotzdem anstrengen müssen, muss ich euch nicht sagen. Nun, das ist eine herrliche Botschaft. Wir dürfen hinzutreten, wir dürfen das Leben fortwährend haben. Aber wer hat diese Botschaft überhaupt vernommen damals? Das ist das Allerletzte, was ich ganz kurz euch noch aufs Herz legen möchte. Stellt euch vor, die Menschen, die dort am Platz standen, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde, auf Golgatha, so nennen wir Schädelstätte, diesen Ort. Von der Schädelstätte von Golgatha außerhalb von Jerusalems bis hin zu dem Tempel des Herodes sind es, ich habe es nicht nachgemessen, 2-3 Kilometer. Also es ist eine Strecke. Also jetzt ist das ganz interessant, wer hat es überhaupt mitbekommen? Der Matthäus, der uns das aufgeschrieben hat, der Evangelist, der Matthäus, der Jünger des Herrn, der war doch selber am Kreuz also gewesen.
der hat auch selber als Zeuge seiner Kreuzigung dagestanden und also was er sehen musste, um nachher auch Zeuge sein zu können. Aber er hat es gehört. Er hat es mitbekommen. Und er hat es von denen mitbekommen, die damals im herodianischen Tempel genau dies gehört und erlebt haben. Auf einmal zerriss dieser Vorhang. Und es gibt ja Geräusche, wenn man Stoff zerreißt. Und es war jetzt ganz dünner Stoff, sondern es war ein kräftiger Stoff. Und er wurde mit großer Kraft zerrissen. Und die, die im Hause Gottes waren zu der damaligen Zeit, haben das mitbekommen. Wenn es niemand mitbekommen hätte, hätte es wahrscheinlich auch gar nicht erzählt werden können. Und so ist es also vom Haus Gottes aus als Botschaft weitergegeben worden. Habt ihr schon mitbekommen? Der Vorhang ist also zerrissen vom Allerheiligsten zum Heiligen hin. Auf einmal ist er also zerrissen worden. Darf ich mal von daher anfangen, euch zu sagen, der, der im Haus Gottes ist, jetzt möchte ich es mal so formulieren, der hat ein ganz großes Segen, weil er mitbekommt, was Gott tut, weil er Gottes Wort auch hören darf, weil er es erklärt bekommt, weil er auch in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in besonderer Weise sein darf, vor zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, will ich mitten unter ihnen sein. Das ist etwas, wo der Psalmist einmal auch so beschrieben hat im Psalm 84, Vers 2. Ich möchte euch gerade das noch vorlesen. Also wir stellen uns die Frage, wer hat es überhaupt bemerkt, dass der Vorhang zerrissen wurde? Die, die im Haus Gottes waren, haben es zuallererst bemerkt. Die haben es zuallererst bemerkt. Und die, die im Haus Gottes sind, die haben auch immer ein ganz großes Segen. Der Psalmist im Psalm 84 sagt, die Söhne Korachs haben diesen Psalm geschrieben, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Und dann sagen sie weiter, Vers 5, wohl denen. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Das ist hier der Zusammenhang. Der, der im Haus Gottes auch lebt, wohnt, dort immer wieder hingeht, der ist auch jemand, der gestärkt wird vom Herrn. Der also auch dann nachher so gestärkt ist, wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind, wenn solche, und das ist jetzt interessant zu hören, wenn solche, die also im Haus Gottes auch immer wieder sind und in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Das ist der Segen, den Gott auch in die Gemeinschaft in seinem Haus auch mit ihm gelegt hat. Das ist ein ganz besonderer Segen. Ein Segen, den wir haben dürfen, weil wir uns versammeln dürfen, weil wir zusammenkommen können, weil wir miteinander Gott loben und preisen können, auch ihm danken können, auf sein Wort hören können. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Ja, die, die im Hause Gottes waren, damals habe es mitbekommen, dass der Vorhang zerriss. Und leider ist es auch bis zum heutigen Tag noch so, nicht leider, sondern das ist einfach das, was Gott in seinem Wort aussagt, dass die, die im Haus Gottes sind und die auch begriffen haben, wie wichtig für sie diese Gemeinschaft im Haus Gottes ist, die erfahren Dinge, die andere nicht mitbekommen. Andere, die eben nicht Bibelstunde, Gebetsstunde, Gottesdienst besuchen, die werden auf jeden Fall auch Dinge vermisse, die sie nicht haben können. Sie können das nicht einfach zu Hause für sich so sich zurechtlegen, wie es heute ganz viele glauben, tun zu können. Ich mache mir meinen eigenen Gottesdienst. Ich schalte einfach das Internet an und dann bin ich Livestream. Ne? So ist ja heute ganz modern. Die Bibel erklärt uns das aber nicht, dass das der Weg ist, den Gott wählt, um seine Kinder zu erziehen. Er sammelt sie in der Gemeinschaft im Haus Gottes, wo sie Gottesdienste feiern. Also im Hause Gottes hat man es gehört. Und dann hat es der Matthäus eben gehört, dadurch, dass andere ihm es gesagt haben. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus Gottes. Auch da möchte ich aus dem Psalm einen Vers lesen, der uns ermutigen soll, hinzuhören auf das Zeugnis der Väter, auf die Bibel zuallererst mal selbst, aber auch auf das, was wir von der Kirchengeschichte an wunderbare Bücher zum Teil haben, wo wir lesen dürfen und darin wachsen und lernen dürfen, den Herrn zu lieben. Es gibt so viele Dinge. Psalm 44, Vers 2 heißt es, O Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört. Unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit in den Tagen der Vorzeit. Das ist die Bibel selbst, das Wort Gottes, was wir lesen dürfen. Also nicht nur das Haus Gottes, was wir ganz dringend brauchen, diese Gemeinschaft, die so reichlich gesegnet ist, wodurch wir ganz vieles lernen dürfen und wachsen dürfen, sondern auch das Wort Gottes. Es zu hören und da auch die großen Taten Gottes auch erklärt und erzählt zu bekommen. Bis hin dann aber auch zu dem, was wir lesen von der Kirchengeschichte, wo Gott Großes getan hat. Bis hin zu den Biografien von Männern Gottes, Frauen Gottes, wo der Herr gebraucht hat. Also der ist gesegnet, der gelernt hat zu hören. Heute ist es leider oft so, dass die Menschen mehr sehen, also mit dem Auge quasi versuchen, alles zu bekommen, aber gar nicht mehr hören. Das ist was für den Israelit selbstverständlich war, das Höre. Höre Israel. Der Herr ist ein Gott, ne? Also höre, höre, höre. Nun, wir dürfen es auch mit Gottes Hilfe ganz neu lernen, auf ihn zu hören, auf sein Wort zu hören und die viele wunderbare Bücher, die der Herr auch mit seiner Hilfe hat, also die auch entstanden sind, wo wir lernen und wachsen dürfen. Gebraucht es, verwendet es. Der Vorhang ist zerrissen und der Herr lädt uns ein zu einer lebendigen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die unvergleichlich ist. Sie ist so unvergleichlich, der Paulus hat einmal eine Gemeinschaft mit dem Herrn erlebt, da hat er nichts darüber sagen dürfen, unaussprechliche Worte, die er auch mitbekommen hat. Im 2. Korintherbrief ist es beschrieben. Das war für ihn etwas ganz Außergewöhnliches. Etwas, was einzigartig war. Es ist nicht also etwas, wo wir jetzt sagen sollten, das Erlebnis als solches, wie er es hier hatte, das ist das, was ich jetzt unbedingt suche und brauche, dass ich in der dritte Himmel entrückt werde. Der Herr gibt nicht alle seine Kinder dasselbe, aber was er allen gibt, ist eben die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir das mitnehmen von diesem Gottesdienst, wenn wir das mitnehmen, dass wir sagen, nun ist der Vorhang zerrissen und die Gemeinschaft zu meinem Heiland und durch meinen Heiland zu meinem himmlischen Vater ist eine, die nun ganz lebendige sein darf. Jeden Tag neu darf sie lebendige sein, durch das vergossene Blut des Herrn Jesus. Wenn wir das mitnehmen, haben wir ganz viel gelernt. Wenn wir die Einladung des Herrn hören, kommt, tretet herzu, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Schaut darauf, der Vorhang ist zerrissen. Dann wird der Herr uns ganz, ganz vieles auch noch an Segen schenken und uns weiter auch wachsen lassen. Ich möchte am Schluss noch gemeinsam mit uns still werden und beten. O Herr, du hast etwas vollbracht, was nur du vollbringen konntest, den Vorhang, die Scheidewand zu zerreißen. Wir als Sünder hätten nie in die Gemeinschaft mit dir treten können, wenn du nicht selber gekommen wärst, Herr Jesus Christus, und als Mittler und hoher Priester für uns ein Opfer gebracht hättest, durch welches wir nun wieder Gemeinschaft auch haben können mit unserem himmlischen Vater. Oh, wie unbegreiflich und wie unbeschreiblich ist dieses herrliche Opfer. Es ist so groß und so gewaltig, es geht über all unser Verstehen hinaus. Es ist so herrlich, so einzigartig. O Herr, und doch müssen wir dir bekennen, dass wir in dieser Gemeinschaft sehr schwankend sind, dass es Tage gibt, wo wir gerne diese Gemeinschaft genieße, uns daran freue und darin lebe, so wie wir es könnten. Vergib uns, Herr. Und doch bist du jemand, der nicht nachlässt, auch uns hinterherzugehen und uns immer wieder aufzurufen und uns immer wieder zu beleben. Oh, es ist so schön, dass es die Kraft deines Blutes ist, deines Opfers, welches uns am Leben erhält. Und dass wir darauf auch vertrauen dürfen, wenn wir in einem ganz großen Tal sind und ganz schrecklich leiden unter unserer Leblosigkeit. Wir danken dir, dass es dein vergossenes Blut ist, was uns wieder ganz neu belebt und erfrischt und stärkt und ermutigt und tröstet, uns Kraft gibt, durch die Tränentäler zu gehen. Ja, wir danken dir ganz herzlich dafür. Amen.